Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Klaus-Rüdiger May. Der Staat gibt das Geld der Bürger aus, das sie längst nicht mehr haben. Der Bundeshaushalt wächst von Jahr zu Jahr beträchtlich, die Einnahmen übrigens auch. Nur können sie mit der Spendierlaune regierender Politiker nicht mithalten. Ich hatte vorgeschlagen, 70 Milliarden Euro im Haushalt einzusparen, doch zu meinem Erstaunen rief Lars Klingbeil nicht bei mir an, um sich nach meinen Vorschlägen zu erkundigen. Vielleicht sagte er sich auch, das ist ja nur die Summe der Nettokreditaufnahmen des Bundeshaushaltes für das Jahr 2025. Kalter Kaffee. In 2026 konnte Klingbeil die Nettokreditaufnahme auf 98 Milliarden steigern. In 2027 möchte er gern 110,8 Milliarden neuer Schulden aufnehmen. Im Jahr 2028 dann 134,9 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme. Regierung zu sein ist doch etwas ganz Tolles. Man kann Schulden aufnehmen, so viel man will. Nicht der Regierungspolitiker haftet für die Schulden, sondern der Steuerzahler. Und der Clou des Ganzen ist, Merz und Klingbeil müssen sich um die Rückzahlung keine Sorgen machen. Denn aller Voraussicht nach sind sie, wenn es ans Rückzahlen geht, nicht mehr im Amt. Nur wir sind noch da, die Steuerzahler. Was das heißt, wie staatsverschuldet jeder Einzelne von uns ist, warum das so ist und wie sich das ändern lässt, dafür habe ich den Anwalt der, wie es so schön heißt, Steuerbürger eingeladen. Michael Jäger ist nicht nur Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern, nicht nur Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschlands, sondern auch Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes. Also ein Mann, der sich nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene auskennt. Herzlich willkommen, Herr Jäger.
Grüße Sie.
Helfen Sie uns doch bitte, einen Überblick zu bekommen, wie es um den Staatshaushalt bestellt ist. Auf welchem Schuldenberg sitzt der deutsche Bürger?
Ja, also das ist ein irrsinniger Schuldenberg. Also wir werden Ende des Jahres rund 2,8 Billionen Euro Schulden haben, das heißt 2.800 Milliarden. Und das sind ungefähr 762 Milliarden mehr, als wir es noch 2019 hatten. Und wenn man das mal dann aufs Jahr umrechnet, es steigt die Verschuldung pro Sekunde um 7.052 Euro pro Sekunde. Und darin enthalten, auch ganz neu, haben wir auch die Zinsen, weil die so exorbitant angestiegen sind, 1.601 Euro. Und das ist natürlich extrem. Und wenn man das alles so ansieht, das haut einen ja fast schon vom Stuhl. Das sind aber nur die sogenannten expliziten Schulden. Das heißt, das sind praktisch ohne Zahlungsverpflichtungen, Pensionen und was alles so noch allein in Deutschland auf uns zukommt.
Also was der Staat dem Bürger schon als Leistungen garantiert hat, was er eigentlich dann zahlen muss an Renten, an Pensionen, all diese Dinge.
Und das heißt, das ist um ein Vielfaches höher. Da reden wir dann von 15 Billionen. Aber jetzt mal das, was wir aktuell auch auf der Schulden abgebildet haben, das ist genau die Zahl, die wir jetzt haben, Schulden auch inklusive versteckter Dinge wie Sondervermögen. Und das ist eigentlich kein normaler Schuldenberg, kein Hügel mehr. Das ist, sage ich mal, eine Zugspitze, wenn wir in Deutschland bleiben, ja, mit Dispo. Und es geht weiter rauf und er wird weiter immer fleißig aufgemördelt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in der Nettokreditaufnahme noch nicht die Bereichsausnahme Verteidigung und auch noch nicht die sogenannten Sondervermögen, die ja nur Sonderschulden sind, mit drin, oder?
Also bei uns in unserer Schulden versuchen wir natürlich alles abzubilden. Da lassen wir den Staat nicht raus, weil das ist natürlich dann Taschenspielertrick. Ja, Sondervermögen hört sich ja sowieso sensationell lustig an. Ja, als wäre das etwas Vermögendes. Aber in Wirklichkeit sind es nichts anderes außer Schulden. Ob man das auch Klimatransformationsfonds nennt, Sonderleistungen, Zahlungen für die Bundeswehr, alles was ausgelagert ist, gehört damit rein. Und da sind wir eben bei einem Schuldenstand aktuell von rund 2.800 Milliarden, 2,8 Billionen. Und das ist natürlich eine irrsinnige Summe. Und hinzu kommen natürlich auch noch die Haftungen, die Dinge, die uns aus Brüssel von der EU drohen.
Auf Brüssel kommen wir, glaube ich, noch etwas später, damit wir das Gesamtpaket dann auch mal haben. Jetzt erstmal, was die deutschen Schulden betrifft. Also diese Zahl kann sich ja niemand vorstellen so richtig. Also bei mir geht alles, was über 1.000 ist, übers Vorstellungsvermögen. Was heißt denn das für den einzelnen Bürger pro Kopf? Wie viel ist jeder deutsche Bürger vom Baby bis zum Greis dank der Bundesregierung verschuldet?
Also nicht nur dank der jetzigen Bundesregierung, sondern das ist ja die Summe aller Schulden, die wir jetzt auszubaden haben. Also vom Kind bis zum Greis sind es derzeit 33.004 Euro, wo jeder praktisch, wenn er geboren ist, mit einer Bürde schon mal aufwächst. Das ist das, was wir persönlich im Prinzip haften für die Ausgaben des Staates und die Schulden des Staates.
Christian Lindner, Sie werden sich erinnern, der hat ja immer so tolle Reden gehalten. Und man hat immer gedacht, der Mann ist nicht Finanzminister, sondern Oppositionspolitiker. Nichtsdestotrotz hatte er ja recht mit dem, was er sagte. Und erwähnte in der Diskussion zum Haushalt mal, dass wir eigentlich auf einen Eisberg zusteuern. Und nicht nur auf einen Eisberg, sondern auf eine ganze Reihe von Eisbergen. Die Kollision mit dem Eisberg oder den Eisbergen könnte 2028 geschehen. Was macht das Jahr 2028 so gefährlich?
Ja, 2028 ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Jahr, weil wir natürlich jetzt den Preis zahlen, dass in Zeiten niedriger Zinsen nichts zurückgezahlt wurde und nicht getilgt wurde, sondern die Schulden weiter fleißig eben die Politik des billigen Geldes sozusagen, ist in die Falle reingelaufen sind. Und wir haben wachsende Sozialausgaben, wir haben neue Schulden, wir haben die Sondervermögen und eben auch Rückzahlungsverpflichtungen. Und dies alles noch gepaart mit einem fehlenden Wachstum, also mit Stagnation. Und dazu kommt, und deswegen ist 28 eigentlich so ein wichtiges Jahr, der neue mittelfristige Finanzrahmen der EU. Und da will die Kommissionspräsidentin von der Leyen natürlich auch noch massiv mehr Geld von Deutschland. Und es soll auch weniger Rückflüsse geben. Also in zweierlei Hinsicht ganz eine schwierige Situation für den deutschen Steuerzahler. Und wenn ich es in dem Bild von Ihrem Eisberg sagen will, also wir fahren nicht auf dem Eisberg zu, sondern bildlich hocken wir auf der Titanic, die in den Eisberg fällt, unterwegs ist. Und die Politik diskutiert jetzt gerade darüber, in welcher Farbe man das Deck streicht, statt das Ruder rumzureißen. Und das ist natürlich mit fatalen Konsequenzen verbunden, wenn das Ruder nicht rumgerissen wird.
Ja, das ist ein schönes Bild, was Sie gerade gesagt haben oder eigentlich im Zusammenhang ein schönes, treffendes Bild, was einen unschönen Zustand beschreibt, nämlich, dass die Regierung den Preis für den besten politischen Verpackungskünstler gewinnt. Ich will trotzdem nochmal darauf zurück, das fand ich sehr interessant. Sie sagten, dass die EU ja jetzt auch mehr an Einnahmen haben möchte, mehr Geld von Deutschland haben möchte, dass die Rückflüsse geringer werden. Also ich denke ja, wenn man per Express dann die Ukraine noch in die EU holt, dann gibt es für Deutschland gar keine Rückflüsse.
Ja gut, das wird so nicht sein, weil es gibt natürlich objektive und subjektive Anspruchsgrundlagen. Aber bei der Ukraine kommt ja ein anderer Faktor hinzu. Ich meine, die Rechnungen, die jetzt gemacht werden, was das mit dem Wiederaufbau kostet, 5 Millionen bis das ist eine riesige Spanne bis 30 Milliarden, 5 Milliarden bis 30 Milliarden, das ist ja viel zu gering angesetzt. Und da ist eben die Frage, wie das finanziert wird, ob man das mit zinslosen Darlehen macht oder Geschenke. Das ist natürlich ein Wahnsinnsthema für uns und das ist ja im Prinzip mit dem neuen Finanzrahmen auch schon so ein bisschen vorbereitet, weil da gibt es ja jetzt die Möglichkeit der Modulation. Das heißt, dass man nicht mehr fest ein Budget schreibt, sondern dass man sagt, man kann das auch anpassen. Und da müssen wir natürlich schon aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung geht. Und Sie dürfen ja eines nicht vergessen. Europa ist wichtig. Wir kritisieren also mit dem Steuerzahlerbund natürlich Europa, ähnlich wie ich meine Kinder liebe. Und trotzdem, wenn ich sehe, dass was aus meiner Sicht falsch läuft, mich mal zu Wort melde. Wir haben da ja massive Haftungen und Leistungen. Und wir haben auch vorhin von diesen 2.800 Milliarden gesprochen. Und wenn Sie eigentlich noch dazu nehmen, dass wir Europa garantieren, wo wir haften, wo wir praktisch, wenn irgendetwas passiert, herangezogen werden können, dann reden wir von aktuell rund 4,4 Billionen, also 4.400 Milliarden. Das ist ungefähr so viel wie das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, wo wir in der Kreide stehen. Und das ist natürlich eine riesige Summe.
Das ist eine riesige Summe. Also das heißt, wir haben Verbindlichkeiten, wir haben Gefährdungen auf der EU-Ebene, die fast unseren Schulden entsprechen. Also was ich mich natürlich frage bei der ganzen Angelegenheit, die EU will ja jetzt gerne eigene Einnahmen haben, eigene Steuern einnehmen und schon seit dem europäischen Stabilitätsmechanismus ist doch eigentlich schon das Königsrecht des Parlaments, des deutschen Parlaments, das Haushaltsrecht, das Budgetrecht ad absurdum geführt, oder?
Ja, das ist eine Gefahr, auf die wir zulaufen und Man muss halt einfach nochmal eins sagen, weil es hört sich doch super an, Eigenmittel, EU-Eigenmittel. Das ist doch harmlos, ne? Könnte man glauben, in Wirklichkeit sind das nichts anderes als zusätzliche Steuern, zusätzliche Belastungen. Und das ist natürlich brandgefährlich einerseits, weil es natürlich die nationale Budgethoheit komplett aushebelt. Zweitens, wir reden ja von 800 Milliarden bis zu einer Billion und mehr, die hinzukommen sollen zu dem bisherigen Finanzrahmen, wie man es bisher hatte. Und man will eben bewusst weg von der Umlage, also das ist der Anteil am Bruttonationaleinkommen, von dem will man bewusst weggehen und möchte von allein möchte die EU mit eigenen Mitteln ausstatten, mit Steuerhoheit. Und damit ist natürlich die EU ad absurdum geführt. Das ist nie der Kerngründungsgedanke gewesen, der EU. Und das ist auch demokratisch aus unserem Verständnis vom Steuerzahlerbund nicht legitimiert. Natürlich kann man alles einstimmig beschließen. Und da muss man natürlich schon gegensteuern. Ich möchte da zwei Beispiele nennen, dass Sie es auch wirklich verstehen. Die EU möchte zum Beispiel eine eigene EU-Unternehmenssteuer. Core, Corporate Resource for Europe, also dass Unternehmer Europa als Plattform nutzen können, einen riesigen Vorteil durch Europa haben, möchte die EU da eine Besteuerung. Diese Besteuerung ist aber nicht am Erfolg gekoppelt, sondern am Umsatz. Das ist ein Wahnsinn. Also das heißt, Unternehmen sollen herangezogen werden, umsatzbezogen und sollen etwas an Europa zahlen. Wenn das passiert, wenn sie es sich überhaupt leisten können, weil Umsatz heißt ja nicht Gewinn, dann fehlt natürlich das, es ist eine Betriebsausgabe, fehlt es den nationalen Finanzministern an Steuern, weil natürlich die Besteuerungsgrundlage geringer wird. Das zweite ist die Tabaksteuer. Die EU möchte eine eigene EU-Tabaksteuer oder einen Anteil an der Tabaksteuer haben. Heute 100% nationales Aufkommen. Und wir wissen aber aufgrund von Studien KPMG und anderen, dass eben erhöhte zu hohe Steuern zur Schattenwirtschaft, zur Schwarzmarkt führen. Also in Frankreich wird jede zweite Zigarette beispielsweise seit diesen dramatischen Steuererhöhungen am Fiskus vorbeigeraucht. Das würde für uns bedeuten, dass mit Mehrwertsteuer und Tabaksteuer, wenn das bei uns dann auch so käme, mal schnell 8 bis 10 Milliarden im Haushalt fehlen, weil eben die Menschen flüchten in den Schwarzmarkt. Und deswegen, wir wollen keine Steuerhoheit für die EU. Man muss das abbilden im Umlageverfahren. Wir wollen keine Eigenmittel. Wir wollen, dass das System so bleibt. Und das ist ein transparentes System. Das ist ein ehrliches System. Und nicht, dass die EU sich hier verselbstständigt.
Wenn Sie jetzt eigene Steuern einnehmen wollen, bleiben wir mal bei der Unternehmenssteuer. Sie haben das ja gerade bildlich beschrieben, dass dann die Bemessungsgrundlage für den deutschen Finanzminister, was deutsche Unternehmen betrifft, reduziert ist. Die andere Frage ist natürlich die, meinen Sie, dass der deutsche Finanzminister dann sagt, okay, jetzt gibt es eine EU-Steuer für Unternehmen, deswegen werde ich meine Unternehmenssteuern zurückfahren?
Und da kann ich nur lachen. Das ist ein Traum, das ist eine Illusion. Das wird sicherlich nicht passieren. Ich befürchte eigentlich genau das Gegenteil. Ich werde ja auch alle anderen Regierungschefs noch anschreiben als Europäischer Steuerzahlerbund und auch die Finanzminister und auch auf diesen Sachverhalt hinweisen. Ich glaube, dass die EU-Kommission und leider jetzt auch das EU-Parlament, weil die haben ja auch eigene weitere Vorschläge gemacht für eine Besteuerung, was besteuert werden könnte, um Einnahmen zu generieren. Ich glaube, dass von der Leyen ein Köder geschmissen hat. Und der Köder ist: Schaut mal, wir haben eigene Mittel und damit entlasten wir euer Budget. Ihr müsst es nicht mehr als Anteil vom Bruttonationaleinkommen, also wir reden davon 1,1% ungefähr, müsst ihr jetzt nicht mehr an uns überweisen, sondern wir machen das mit eigenen Steuern. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil wir werden nicht in dem Umfang entlastet werden. Es könnte ja sein, dass Klingbeil sagt, naja, dann habe ich das Geld, was ich jetzt an Brüssel eigentlich zahlen müsste, das spare ich mir jetzt, das kann ich dann für andere Dinge ausgeben. Und das ist aber ein Trugschluss, denn eben wie beschrieben werden diese Steuern zu reduzierten Steuerbemessungsgrundlagen führen in Deutschland. Und zweitens hat es massive Auswirkungen auf Wachstum auch. Wenn ich zu hoch besteuere, dann ist das ein großes Problem natürlich für die Unternehmen, die belastet werden. Und am Schluss zahlt es der Verbraucher. Also die werden es doppelt bezahlen durch höhere Preise. Und der Finanzminister, dem fehlt am Schluss das Geld. Also diesen Köder darf man nicht schlucken. Der schaut nur auf den ersten Blick sehr schmackhaft aus. In Wirklichkeit ist es ein toxisches Angebot, das man nicht annehmen sollte.
Da entstehen für mich gleich zwei Fragen. Und zwar erstens, wie schätzen Sie denn die Reaktion auf diesen Köder der anderen europäischen Regierungen ein? Und dann als zweites, wie stehen deutsche Politiker, wie steht, ja, sicher verschieden von den Parteien, aber wie stehen deutsche Politiker zu dieser Vorstellung?
Also hinzu kommt ja bei dem Ganzen, das muss man auch immer wissen, eine weitere Schuldenermächtigung. Das ist ja auch mit drinnen, dass die EU, wenn Krisen kommen, dass man schnell reagieren, dass man nicht lang diskutieren muss, dass die EU sich weiter verschulden darf. Und dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Also das ist schon mal das Allererste. Das muss man einfach erkennen. Jeder Finanzminister sollte erkennen, dass das unterm Strich keine Entlastung ist, sondern zu höheren Belastungen führen wird. Die Grundsatzfrage ist eben, wenn man eben hier und jetzt lebt als Politiker und wiedergewählt werden möchte, ob man sagt, naja, dann ist die Verantwortung bei Brüssel. Ich lebe ganz fein, ich kann meinen Wählern was anderes erzählen, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsraum und die Zeche für das, was wir heute ausgeben, was wir an Schulden machen, die zahlt irgendwann später ein anderer. Deswegen muss man da schon sehr viel Druck machen, auch wie jetzt mit solchen Sendungen, dass man einfach erst einmal transparent macht, worum es da wirklich geht und dass die Leute es verstehen, die ökonomischen Zusammenhänge, dass das eben in dieser Form nicht kommen darf. Und ich befürchte eben, wenn Sie jetzt sehen, wie die Diskussion im Parlament war, ja, im Europäischen Parlament, wo auch auf einmal weitere Vorschläge für Eigenmittel gemacht wurden, als ob man mit Digitalsteuer, was man belasten kann, Umsätze und so weiter, dass da die Mehrheit wächst, zu sagen, das ist doch super, wenn wir jetzt 800 Milliarden oder eine Billion mehr haben, um die zu verteilen, Politik zu machen, da alles, was Sie jetzt sehen, letztlich dazu führt, dass wir eine massive höhere Verschuldung kriegen und oder massiv höhere Belastungen. Und wenn wir uns ehrlich machen, was das Wachstum in Europa angeht, auch national angeht, mit Next Generation und anderen Dingen, die Schulden haben nicht zu mehr Wachstum geführt. Ganz im Gegenteil, das waren Mitnahmeeffekte, auch in Deutschland im Sondervermögen. Wo ist das Wachstum? Das Wachstum, das wir in Deutschland haben, das ist im Prinzip durch den Staatskonsum täuschend. Man glaubt, man hat ein bisschen Wachstum. In Wirklichkeit ist das auf Pump gebauter Konsum, wo der Staat praktisch Hauptträger ist, ja, weil die Staatsquote immer weiter steigt.
Konsum klingt immer so schön, das heißt, ich kann mir ein Brötchen mehr kaufen. Gemessen an dem, was jetzt an Finanzen aufgewandt wird, auch durch das Sondervermögen, Infrastruktur und Klima, finde ich den Effekt, den es hat, dass wir mal so gerade über der Rezessionsgrenze liegen, doch verschwindend gering.
Ja, da haben Sie vollkommen recht, aber das ist halt die ökonomische Analyse. Man kann ja sich das auch schönreden, wie es die Politik versucht. Unsere Messlatte ist eigentlich, wenn du dieses Sondervermögen nimmst, diese exorbitante Verschuldung, dann muss das eigentlich zum zusätzlichen Wachstum führen. Und es gibt ja Studien vom IFO, vom Rechnungshof, aber auch von uns, vom Steuerzahlerbund, dem Deutschen Steuerzahlinstitut, wo man dann eben nachweisen kann, dass eben je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 80% und 95% dieser Schulden konsumtiv sind. Das heißt, die werden verbraten. Ja, und sie werden eben nicht dafür eingesetzt, dass wir mehr Wachstum haben. Das beste Beispiel sind ja die Ideen in Berlin, Bäume zu pflanzen mit dem Geld. Das ist schön, wenn man 1 Million Bäume pflanzt. Das ist sicher richtig, aber das hat nichts mit dem Programm zu tun, dass man Geld investiert, um nachhaltiges, substanzielles Wachstum zu generieren. Das ist richtig und wichtig, sowas zu tun, aber man darf diese Mittel nicht nehmen. Oder nehmen Sie Schleswig-Holstein, die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen daraus bezahlen. Das ist auch ein richtiger Punkt, ganz wichtig. Aber es hat halt nichts damit zu tun, dass man Investitionen macht, ob man das jetzt in die Digitalisierung, ob man das in Infrastruktur, in Universitäten, wo am Schluss tatsächlich Wachstum ausgelöst wird. Es fehlen die Rahmenbedingungen, das Setzen von Rahmenbedingungen für massives Wachstum. Ja, und ich möchte eine Sache noch anführen, weil das immer untergeht. Wir haben das auch mal ausgerechnet. Wir brauchen im Schnitt eigentlich die nächsten Jahre 2% Wachstum, nur um dann die Zinsen bezahlen zu können. Ich rede nicht mehr von Tilgung, weil unsere Zinslast ist so exorbitant gestiegen und wird weiter steigen, dass wir verdammt sind zu Wachstum. Und wenn das Wachstum nicht kommt, dann musst du entweder mehr Schulden aufnehmen, Schulden aufnehmen und Schulden zu bezahlen, wie aberwitzig. Oder du musst den Bürgern massiv in die Tasche greifen, an ihr Vermögen gehen, höhere Besteuerung an die Substanz. Und das wollen wir vom Steuerzahlbund eben nicht. Und die Politik könnte das ändern, indem sie eben alles unterordnet, um Wachstum zu generieren.
Also ich finde das schon interessant, Ihre Zahl. Das bedeutet ja letztendlich, dass wir ein Wirtschaftswachstum benötigen von nochmal 1,7%, um überhaupt Zinsen bezahlen zu können. Momentan sind wir bei 0,3%. Das sind aber alles noch Projektionen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende des Jahres bei 0,1, 0,0 liegen. Denn die Lehre der letzten 2-3 Jahre ist ja, dass die Prognosen immer wieder nach unten korrigiert werden mussten. Am Anfang sah es noch, naja, irgendwie ganz möglich aus. Am Ende war es dann doch finsterer Natur. Das heißt, wir werden das Wachstum nicht generieren. Und Sie haben es gerade auch beschrieben und wir haben es auch oft hier schon angesprochen, wenn wir nicht die Wirtschafts- und Energiepolitik ändern, werden wir kein Wachstum generieren. Und das bedeutet, wir kommen weiter in die Schulden hinein. Ich würde trotzdem noch mal gerne fragen wollen, es ist ja ein einfacher Satz, der zwar banal klingt, aber zutiefst wahr ist, Geld ist Macht. Und wir haben ja bei dem von Ihnen angesprochenen Next Generation Europe Fonds, haben ja gesehen, wie in diesem Fonds sehr stark Italien bevorzugt worden war. Und das hatte natürlich auch politische Gründe, denn man wundert sich ja eigentlich, warum Frau Meloni so freundlich Frau von der Leyen gegenüber ist. Und das hat mit diesen Dingen auch zu tun, dass Italien gut Geld bekommen hat aus diesem Fonds. Mit dem Geld macht von der Leyen auch Politik. Das muss man ganz klar so sehen. Ich möchte aber jetzt ein Stück weit von der EU weggehen. Wir haben nämlich jetzt die ganze Zeit über Ausgaben gesprochen. Ich würde ganz gerne mal die Einnahmenseite beleuchten. Man hat ja immer den Eindruck, eigentlich nimmt der Staat nichts ein, deswegen muss er Schulden machen, denn das Steueraufkommen ist ja im Jahr bei 10 Euro, hat man das Gefühl, wenn man den Leuten zuhört. Wie viel nimmt denn der Staat an Steuern ein oder hat er mal vielleicht 2025 und was vor 2026, 2027 geschätzt, dass man so mal eine Dimension dafür bekommt? Wie steht es denn eigentlich um die Steuereinnahmen?
Also um die Steuereinnahmen steht es hervorragend. Das ist eigentlich sehr gut, wie Sie es beschrieben haben. Das ist ja genau die Illusion, wie man es uns verkaufen will, dass man Steuern erhöhen müsste. Also der Staat hat definitiv kein Einnahmen, sondern er hat ein massives Ausgabenproblem. Also 2024 lagen wir bei rund 950 Milliarden Euro Staatseinnahme, Bund, Länder, Kommunen, Gemeinden, Gebietskörperschaften, 2025 bei 990 und 2026 kratzen wir an der Millionengrenze mit gerundet 999 Milliarden Euro. Und nächstes Jahr werden wir diese Grenze der Billionenmark, die Schallmauer sozusagen, reißen, geschätzt mit 1033 Milliarden, also 1,033 Billionen. Das sind übrigens Zahlen, die sind nicht vom Bund der Steuerzahler. Ich lege da immer großen Wert drauf, weil man sonst vorwerfen könnte, ja, ihr habt das falsch gerechnet. Nee, da braucht man nur auf die Steuerschätzungen schauen vom BMF. Da ist es wunderbar aufgeschlüsselt. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht fair, wenn man sagt, die Einnahmen brechen weg. Naja, die brechen nicht weg, sondern die Einnahmen sind niedriger als die geschätzten Einnahmen. Und in der Realität wachsen die Einnahmen immer weiter. Ja, ist auch klar, wenn Preise steigen, wenn die Kosten für Unternehmen, für die Bürger steigen, gibt es Gehaltssteigerungen und der Staat profitiert von jedem Euro, der verdient wird, ja, und kassiert dann. Also wenn da mehr ausgegeben wird, wenn Dinge steigen, dann profitiert er davon und wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem, ein Prioritätenproblem und ein Erkenntnisproblem bei der Politik.
Aber es ist interessant, was Sie jetzt so in einem Nebensatz gerade gesagt haben, ich will das mal aufgreifen, dass es nicht so ist, dass der Staat mehr Steuern einnimmt, dass das Steueraufkommen höher ist, weil wir ein Wirtschaftswachstum haben, sondern weil die Preise steigen.
Das ist ein Effekt. Du hast ja einen Effekt, wenn Preise steigen und Kosten steigen für Unternehmen, die sie nicht durch Rationalisierung oder wie auch immer Optimierung einsparen können, dann werden sie es weitergeben am Markt. Dann wird das Leben teurer, dann kommen natürlich Gehaltsforderungen, die Inflation kommt mit dazu und dann profitiert natürlich der Staat von den Gehaltserhöhungen. Wir haben einen linear progressiven Einkommensteuertarifverlauf über die höhere Lohnsteuer und über die höheren Einkommensteuern, die gezahlt werden, profitiert der Staat und letztendlich müsste halt dann mit dem Geld auskommen. Und das Fatale eigentlich an dem Ganzen ist, dass der Staat weiter die Schulden trotz historisch Rekordsteuereinnahmen greift der Staat immer mehr in den Schuldentopf und verschuldet sich immer mehr. Und das ist das Fatale eigentlich an dieser Geschichte, dass die wachsenden Steuereinnahmen nicht ausreichen für die Ausgaben, die eben getätigt werden. Ja, und das muss sich ändern.
Als die Treibstoffpreise so nach oben sprangen und alle sich fragten, ja, was könnte man jetzt tun, und die Bundesregierung mit Verlaub herumeierte, hatte ich ja den Vorschlag unterbreitet, warum macht man nicht Folgendes, und zwar alle Abgaben und Steuern auf Benzin und Diesel werden festgeschrieben auf das Niveau des Preises vom Juni 2025. Das heißt, dass der Staat nicht mehr teilnimmt an der Erhöhung der Benzinpreise, sondern nur da eine Grenze hat. Ich habe mich gewundert, dass man auf diese einfache Idee nicht gekommen ist, sondern dann irgendwas herumhantierte mit Tankrabatt. Und dann gab es ja noch diese absurde Idee, dass die Unternehmen entlasten sollen, wobei die Unternehmen nicht belastet haben, sondern der Staat belastet. Alles diese Dinge kamen, aber ich hatte den Eindruck, man möchte schon auch teilnehmen an der Erhöhung, an der Explosion der Spritpreise.
Das war ja auch nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine, war es ja auch so, wo die Energiepreise exorbitant eben gestiegen sind, dass der Profiteur der Finanzminister ist. Weil eben über Mineralölsteuer, über die Mehrwertsteuer und dann andere Belastungen, der Staat profitiert auch. Auch beim Strom, der Staat ist der Hauptpreistreiber bei der Energie. Und natürlich könnte man das runterfahren, aber ich glaube, da ist die Sorge groß, dass das dann so, man ärgert man sich zwar über die hohen Preise, dass es dann sehr transparent wird, dass es eben der Staat ist, der hier eben mitkassiert. Und die Idee ist ja eigentlich geradezu absurd, oder das Verhalten ist doch eigentlich absurd. Erst dreht der Staat an der Preisschraube, um dann zu sagen, ja, jetzt sind die Preise aber zu hoch, weil noch ein externer Effekt hinzukommt, jetzt geben wir euch mal temporär, geben wir euch mal eine Entlastung. Und ich persönlich finde es ja ganz spannend, wenn man jetzt die Spritpreise sieht, wie sie sich entwickelt haben. Kein Mensch hat die CO2-Bepreisung, die auf uns noch zukommt, auf dem Schirm. Also wir werden in ein paar Jahren, da reden wir dann nicht mehr von 10, 15, 17 Cent, was teurer wird, sondern da reden wir von 50, 60, 70, 80 Cent. Sowohl eben beim Sprit als auch beim Heizöl und auch beim Gas. Und darüber spricht kein Mensch. Und das ist eben hausgemacht. Es ist teilweise EU verschuldet und teilweise auch national, weil man diesen Dingen zustimmt und weil man eben nicht Effizienz in den Vordergrund stellt, sondern man möchte mit Steuern steuern. Und das funktioniert nicht, weil die Verbraucher sind darauf angewiesen, gerade in einem Flächenstaat. Das ist ein Unterschied, ob du in der Stadt wohnst und mit den Öffentlichen fahren kannst oder ob du auf dem Land wohnst und auf ein Fahrzeug angewiesen bist, weil die Infrastruktur einfach nicht passt. Und das ist eigentlich das Bittere, dass die Steuerzahler am Schluss den Preis für eine falsche Politik zahlen muss. Und da spielt es gar keine Rolle, welche Partei das ist. Das ist parteiübergreifend und das muss sich einfach ändern. Man muss einfach den Menschen wieder in den Vordergrund stellen. Wir können über viele Dinge reden, Bekämpfung, Klimawandel, sonst was. Aber es muss immer effizient und so schonend, so minimal belastend wie möglich gemacht werden.
Interessanterweise ist es ja auch so, das miese Spiel, wie ich es nenne, Sie sagten national und europäisch. Ich glaube, das miese Spiel läuft national, europäisch, europäisch, national.
Ja, Ping-Pong.
Ping-Pong, genau. Also ich erinnere mich, dass Herr Habeck im Jahre 2022 nach Brüssel reiste, man über die Erweiterung der CO2-Zertifizierung des CO2-Preises sprach, die Ausweitung dann zurückkam, das als großen Sieg verkaufte. War auch ein großer Sieg, unter anderem gegen die deutschen Bürger. Aber dann kam die EU-Richtlinie und dann wurde das im deutschen Parlament Anfang 2025 angenommen. Und dann stellt man sich hin, naja, wir müssen ja leider, weil das aus Brüssel kommt. Was verschwiegen wird, dass einiges, was aus Brüssel kommt, vorher von nationalen Politikern aus Deutschland oder aus Frankreich oder wo auch immer, erst auf die Schiene gesetzt wird, weil man selbst sich nicht vor dem Wähler hinstellen will und sagt, das habe ich initiiert. Nein, das war dann die EU.
Das ist absolut zutreffend, die Beschreibung. Es ist in der Tat so, dass viele Dinge, die dann später der EU-Kommission, sage ich immer zuerst, das sind ja mehrere eigentlich, aber der EU-Kommission Brüssel zugeschrieben werden, ihren Ursprung in nationalen Initiativen haben. Ja, und es gibt ja immer so nette Beispiele. Das eine ist die Gurkenkrümmung. Wieso muss man gerade Gurken haben? Ja, mit dem Traktorsitz. Wie kann sowas sein, dass die EU das regelt und Bananen? Ne? Und bei den Bananen waren es die Französischen, um ihren Markt zu schützen. Bei den Gurken war es die Verpackungsindustrie, die lobbyiert hat. Und bei den Traktorsitzen war es ein Hersteller, der ein Monopol hatte in Bayern. Und es geht so weit bis zur Finanzindustrie, dass man das Green Financing, da hatte ich eben auch mit der Kommission mal gesprochen, habe gesagt, naja, Herr Jäger, das stimmt so nicht, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Die Industrie ist gekommen und wollte eine Regelung haben, die stabil ist, die sicher ist, die da Verlässlichkeit schafft. Und ich kann halt immer nur warnen, das ist ja das Ergebnis, was am Schluss zählt. Es wird ganz oft geschrien, das muss jetzt europäisch geregelt werden. Das, was hinten rauskommt, entspricht meist nicht dem, was man sich vorstellt. Und man soll einfach die Finger weglassen. Europa soll einfach immer weniger regeln und nicht mehr regeln. Und nur die Dinge regeln, die zwingend notwendig sind. Ja, und das ist vollkommen richtig, wenn Ideologie dann noch dazu kommt, wie es eben bei Habeck auch war, wenn man eine bestimmte Philosophie verfolgt, dann ist es natürlich angenehm, wenn Brüssel das aufgreift und man kann dann sagen, na, wir hätten sogar diskutieren wollen, aber wir konnten nicht anders. Und diese Gefahr im Übrigen sehe ich jetzt bei der EU-Steuer auch, bei den EU-Eigenmitteln, dass man sagt, na ja, das ist ein europäisches Thema, also Unternehmen zu belasten, gar nicht, wir wollen nicht entlasten, aber das ist halt jetzt Brüssel. Und das stimmt eben nicht. Man sitzt immer auf einer Seite des Ruderbootes und manchmal rudern die gegeneinander, manchmal miteinander und in dem Fall ziehen die an und wir bleiben auf der Strecke. Und das darf eben nicht sein und deswegen muss man solche Vorgänge auch transparent machen. Und dazu gehört auch im Übrigen Energiepolitik, die muss man auch mal offen diskutieren, also ideologiebefreit, ergebnisorientiert und eben nicht mit der Brille von einer parteipolitischen Ideologie.
Also wir haben ja jetzt erfahren, dass der Staat doch eigentlich enorme Summen einnimmt. Weshalb kommt er damit nicht aus?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ne? Vielleicht ist es einfach gesagt, weil der Staat jeden zusätzlichen Euro mehrfach verplant. Ne? Die Einnahmen steigen, aber die Ausgaben steigen schneller. Das ist ja diese Diskrepanz eines strukturellen Defizits, wie wir es jetzt haben. Ne? Das ist, sage ich mal, immer so ähnlich zu sagen, wenn einer jetzt mehr verdient und schafft sich gleichzeitig 3 neue Kreditkarten an, ja, und dann sieht er das nicht, weil die Abrechnung immer am Monatsende kommt und geht fleißig shoppen. Und so ähnlich ist es hier eben auch, dass Politik verteilt gerne um und Menschen, Politiker wollen halt wiedergewählt werden. Die stellen nicht das Ziel in den Vordergrund und sich hinten an, sondern es ist halt einfach angenehmer, Geschenke zu verteilen und alles zu tun, um wiedergewählt zu werden. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und ein zweites Problem, was ich auch ganz offen sagen muss, manchmal hat man das Gefühl, dass der wirtschaftliche Sachverstand fehlt. Ja, dass es hier um Parteipolitik, um Ideologie geht, aber wissensbefreit. Und das darf natürlich auch nicht sein. Und da muss man eben auch ansetzen. Man muss es transparent machen, man muss hier praktisch mal einen Block setzen und man muss die Politik zwingen und es geht eigentlich nur durch die Bevölkerung, wo die Bevölkerung sagt, nee, wir wollen nicht immer mehr Geschenke, weil das Geschenk ist ja nur kurzfristig, weil man schenkt es dem einen und nimmt es dem anderen und am Schluss haben alle gar nichts mehr und deswegen muss man da eigentlich jetzt wirklich höchste Zeit gegensteuern.
Versuchen wir mal von der Kritik zum Praktischen zu kommen. Ich hatte ja vorgeschlagen, 70 Milliarden Euro zu sparen. Wenn Sie jetzt Finanzminister wären, wie viel würden Sie einsparen und wo?
Also wenn ich Finanzminister wäre, dann wäre das erstens mal für die Steuerzahler sehr angenehm, weil ich würde versuchen, die Versprechen, die vor der Wahl gemacht werden, um alle zu erreichen, auch konkret umzusetzen. Das heißt, das Erste wäre natürlich Steuern senken, um Wachstum zu initiieren, weil wenn ich eben die Wirtschaft ankurble und den Leuten mehr Geld lasse, dann kommt auch automatisch mehr in die Kasse. Dieser Aspekt, immer sage ich, muss man gegenfinanzieren im Übrigen, das schreibt die Politik immer ganz gerne dann rein. Ja, das muss man gegenfinanzieren. Jede Senkung, die Selbstfinanzierung wird negiert, was so nicht stimmt. Also das Erste ist, Vertrauen in die Wirtschaft zu haben. Das Zweite ist natürlich, dass man beginnt, Dinge auch umzusetzen, wie den Bürokratieabbau. Sie müssen sich vorstellen, das IFO-Institut hat dann mal gesagt, dass uns, ich denke, das waren 146 Milliarden Wirtschaftsleistung jedes Jahr verloren gehen durch die Bürokratie. Und deswegen wäre es eben wichtig, diese Ausgabenkritik zu üben und erstens Bürokratie abbauen, ja, und dann eben auch das soziale Sicherungssystem, diese Dinge anzugehen. Natürlich ist das mit Einschnitten und mit Veränderungen verbunden. Auch da brauche ich Steuersenkungen. Wenn die Leute selber mehr tragen müssen, muss ihnen auch mehr Geld in der Tasche bleiben. Also ich glaube, es wäre schon möglich, wenn es parteiübergreifend, wenn der Konsens besteht, Bekenntnis zur Wirtschaft, weil irgendjemand muss das finanzieren, irgendjemand muss Menschen anstellen. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass die Wirtschaft immer der Buhmann ist und auch die sogenannten Reichen, die Buhmänner, Buhfrauen sind, was aber nicht stimmt. Und deswegen glaube ich, als Finanzminister wäre es die Aufgabe, erstens mal mit dem Geld, das ich habe, auch auszukommen, ja, und da auch auf den Tisch zu hauen. Ob man dann 10% einspart, pauschal, wie auch immer, Aufgaben auf den Prüfstand stellt, Beamte, Wiederbesetzungssperren, ja, Dinge einfach mal anzugehen, zu verschlanken, selbst die Verwaltung und eben die Bürokratie abzubauen. Und das ist machbar, also ich bin überzeugt, dass das geht. Und was natürlich auch ist, Effizienz bei den Ausgaben. Wir haben ja unser Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler, das wir jedes Jahr rausgeben. Da gibt es ja die skurrilsten Fälle von Steuergeldverschwendung. Und wenn man sagt, 5% der Mittel des Haushalts sind nicht regelkonform ausgegeben worden, dann sind wir bei einem Potenzial von, sage ich mal, 30 Milliarden. Das ist auch eine riesige Summe. Also das Geld, wenn man den Mut hat, Reformen anzugehen, ist einsparbar und durch geschickte Weichenstellung, also Unternehmenssteuer runter, Belastungen runter für die Lohn- und Einkommensteuerzahler, gibt mehr Geld, Soli sofort abschaffen, dann werden die Leute in Konsum gehen, weil sie einfach mehr Geld haben. Wichtig vielleicht auch noch, Herr May, ist das Vertrauen. Wenn die Menschen kein Vertrauen haben, dann tun sie das wenige Geld, das sie noch haben, sparen und entziehen es praktisch dem Konsum, dem Kreislauf, weil eben das Vertrauen fehlt. Also das Wichtigste ist, Vertrauen zu schaffen, Verlässlichkeit der Politik, dass man eine Richtung hat, auf die man sich auch verlassen kann.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, was Sie gerade nochmal unterstrichen haben. Wenn wir beide zur Wahl stünden als Finanzminister, würde ich wahrscheinlich nicht das Rennen machen mit meinen 70 Milliarden. Nein, im Ernst, Sie haben völlig recht, dass die Wirtschaft als Buhmann hingestellt wird. Frau Baas hat es ja auf dem Juso-Kongress gesagt, dass der Arbeitgeber, also der, der Arbeit schafft, eigentlich der Feind ist, der Klassenfeind ist, der man zu bekämpfen hat. Dass die Frau noch Arbeitsministerin sein kann in einer Regierung, schafft nicht gerade Vertrauen auf der einen Seite. Sie haben über Bürokratieabbau gesprochen. Das findet ja in Deutschland ganz kurios statt. Wir schaffen erstmal Bürokratie, um Bürokratie abzuschaffen. Wir schaffen erstmal ein eigenes Ministerium für Bürokratieabbau, um dann Bürokratie abzubauen. Das ist doch absurd, oder?
Na, ich sag mal so, man muss es strukturell angehen. Also insofern will ich jetzt da nicht den Stab drüber brechen, dass man sagt, man macht es jetzt sozusagen zur Chefsache. Das Ergebnis muss aber passen. Eigentlich bräuchte man es grundsätzlich nicht, aber wenn man dafür woanders abbauen würde, wäre das ja alles in Ordnung. Es darf halt nicht zum Feigenblatt werden. Und ob man das am Schluss one in, two out, wie immer das benennen will, es gibt ja Vorschläge, Bürokratie abzubauen, man muss es dann einfach mal machen. Und ich setze schon so ein bisschen die Hoffnung auch auf die Digitalisierung, dass die Digitalisierung hier tatsächlich Erleichterung schaffen kann. Und das Erste, was man da machen müsste, ist einfach Gesetze, Mehrfachbelastung zu prüfen, dass man da die KI dann drüber laufen lässt und da sich mal Vorschläge zieht, wie man es eben abbauen kann. Es muss ja ein Ziel gesetzt werden. Und dann ist der Weg der entscheidende, den man dann einschlägt. Und insofern, wenn es ein Ministerium dafür gibt, dann muss man an anderen Stellen das rausziehen. Wir brauchen nicht parallel überall Dinge entwickeln, sondern es müsste halt dann einen Konsens geben. Ich meine, in Bayern gibt es einen Bürokratieabbaubeauftragten, den Walter Nussel, der sammelt ja auch und wir konfrontieren ja auch. Und das finde ich auch richtig. Normenkontrollrat, es gibt ja Einrichtungen, da müsste man das Wissen halt einfach mal heranziehen. Und vielleicht sollte man ab und zu mit Unternehmern auch sprechen und sagen, wie wirkt denn das für euch? Also diese sogenannte Gesetzesfolgenabschätzung, ich habe das Gefühl, dass die gar nicht stattfindet. Und wenn sie stattfindet, dann guckt man nur, ob das die Verwaltung belastet. Aber wie Dinge eigentlich wirken unten, ich habe das Gefühl, dass das komplett vergessen wird, weil die ganzen Richtlinien, die ganzen Vorschriften, nicht nur national, auch europäisch, was das für ein Irrsinn ist, ja, das ist ja unvorstellbar. Das müsste man eigentlich relativ einfach mit einer Gesetzesfolgenabschätzung, die auch jetzt ex post im Nachhinein gemacht wird, auch Verfallsdatum von Gesetzen. Ja. Man muss einfach gucken, wie wirken Gesetze. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, müssen wir nicht immer noch verschärfen, sondern muss man Gesetze einfach einstampfen. Gibt es einige Sachen, die ich jetzt stoppen würde, Aber im Übrigen, das wollte ich nur sagen, ich würde wahrscheinlich auch nicht gewählt werden, wie Sie auch, weil wir würden ja auch sparen wollen. Und das heißt ja, dass man weniger Geld und weniger Geschenke verteilt und dafür wird man dann nicht gewählt.
Na, ich habe ja hübsche Sparvorschläge zum Beispiel. Sie erinnern sich, wie das Entwicklungshilfeministerium entstanden ist. Und zwar, es fehlte ein Ministerium für einen FDP-Minister in einer schwarz-gelben Koalition und da hat man zwei Abteilungen aus dem Wirtschaftsministerium ausgegliedert und ein Ministerium draus gemacht. Also ich glaube, das könnte man rückgängig machen und ich glaube, dass auch eine Ausgabenreduktion stattfinden kann, was deutsche Politiker momentan salopp gesagt in alle Welt schleppen und das, wie wir am Fall Jemen sehen, dann auch nicht wirklich kontrolliert wird. Ich glaube, das sind wir locker bei einer Summe von 10 Milliarden Euro. Die ins Ausland fließt und wo ich Fragen habe, muss es wirklich dahin fließen. Aber ich glaube, wir könnten eine eigene Sendung zu Einsparpotenzialen machen.
Aber das, Sie haben vollkommen recht, also dieses Thema, egal ob das Jemen ist, ob das Peru ist, also diese Radwege, das sind ja Beispiele, die ja auch teilweise jetzt wieder vom Bund der Steuerzahler kommen, weil wir auch diesen Frühjahrsputz machen, Einsparvorschläge. Es ist halt irgendwann mal vielleicht mit einer guten Idee gestartet, dass man was machen will und dann verfestigt sich das. Das ist halt bei Subventionen immer so. Einmal gewährt, niemals gestoppt. Wir haben da auch klare Vorstellungen. Eine Subvention muss ja ein Ziel erreichen. Die sollte eigentlich degressiv gestaffelt sein. Die Leute müssen wissen, es gibt nicht auf Dauer Geld. Und wir können auch noch ein humorvolles Beispiel, Kühlschrankförderung in Kolumbien. Das ist jetzt zwar nett, da reden wir jetzt von riesigen Beträgen, aber das sind ja aberwitzige Dinge oder auch Sachen, die dann echt ärgerlich sind. Wenn es dann um Zertifikate geht, wie in China, wo man dann also, sage ich mal, eine Milliarde ausgibt, ja, ohne Sinn und Zweck zu erreichen, da muss man einfach den Rotstift ansetzen. Aber es ist halt schwierig in einem Ministerium, die Leute wollen ihre eigene Arbeit legitimieren und das muss halt alles auch transparent werden. Also da gibt es klare Vorstellungen auch vom Steuerzahlerbund, speziell jetzt auch auf europäischer Ebene, dass man einfach jeder, der Geld kriegt, von den Verträgen, von dem ab einem bestimmten Mindestbetrag, also ich möchte es nicht Bürokratie schaffen, indem ich ab einem Euro, das können 5.000 oder 10.000 Euro sein, man muss halt irgendeine Grenze setzen, muss alles transparent gemacht werden. Und dann können auch andere extern das ruhig mal hinterfragen. Weil ich glaube, das ist genau das Thema, wenn wir nicht kritisch Dinge begleiten, sowohl von den Medien als auch vom Steuerzahler, und dann läuft das einfach durch. Und die Bürokratie hat halt so eine Tendenz, dass sie immer bestrebt ist, zu wachsen. Und genauso ist es eben mit Ressourcen, mit Ausgaben, das verselbstständigt sich. Und dann muss man halt irgendwann einmal, möchte ich nicht Millet sagen, mit der Motorsäge, aber wir müssen zumindest einen schönen Haircut mal machen. Das wäre das Ziel, das man haben muss. Und dann hat man immer noch Haare auf dem Kopf, aber es muss ja nicht eine Matte sein, die bis zum Boden reicht.
Haben Sie die Hoffnung, dass diese Koalition, wie Sie es gerade benannt haben, diesen Haircut hinbekommt?
Naja, da gibt es immer diesen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist natürlich ein Thema, die Regierung muss es machen kommen. Es gibt vielerlei Gründe, warum es eben nicht passiert. Und ich glaube, ein Grund ist natürlich auch bei dem Koalitionspartner der SPD leider zu sehen, dass Dinge einfach, Reformen eigentlich nur mit einer Belastung von einer Gruppe verbunden werden, um mehr umzuverteilen. Und ich glaube, das wird so nicht mehr funktionieren. Man muss sich aus meiner Sicht ehrlich machen, man muss die Themen ehrlich ansprechen. Dann haben die Menschen auch Verständnis. Und dass man eben nicht mehr alles fördern kann, dass man Dinge neu machen muss, dass man diejenigen entlasten muss, die Steuern zahlen, die erwirtschaften, um Anreize zu schaffen und dass man einfach nur durch eine verstärkte Umverteilung, ja, oder jetzt sehen Sie das Beispiel mit dem Reinnehmen von den Beamten und den Selbstständigen in die Rentenversicherung. Das löst unser Problem nicht. Das spült einmal Geld rein. Wenn sich nichts ändert, fahren wir halt mit mehr Masse später gegen die Wand. Also ich glaube, die Regierung muss das schaffen. Und ich glaube, das sollten auch die aktuellen Wahltrends zeigen. Wenn diese Regierung es nicht hinkriegt, dann laufen wir auf wirklich schwierige Zeiten zu. Und wir brauchen aus meiner Sicht immer eine marktwirtschaftlich orientierte Politik, parteiübergreifend, und eben nicht radikale Bewegungen von Enteignungen, anderen Dingen. Also ich bin kein Fan vom Austritt aus dem Euro oder Austritt aus der EU, weil es ja nicht bezahlbar ist. Das wirft ja ganz andere Probleme auf. Das hört sich ja halt gut an, wenn man sowas sagt und wenn man kritisiert. Aber ich finde es halt so bedauerlich, weil es wären ja Lösungen da. Es gibt eine Möglichkeit, den Karren flott zu machen oder die Titanic von dem Kurs abzubringen, ins sicheres Gewässer zu fahren. Es fehlt halt da noch wahrscheinlich die Erkenntnis. Und dann ist es auch eine Frage der Macht der Parteispitze, dass es sich dann durchsetzt und auch ähnlich, sage ich mal, wir brauchen das Denken von Konrad Adenauer, Ludwig Erhard. Es gab ja Macher, auch ein Helmut Schmidt oder nehmen Sie auch einen Kohl. Es sind bestimmte Visionen, die man braucht. Sie können auch eine Vision nehmen wie vom Franz Josef Strauß mit Airbus, ja, der belächelt wurde. Schlüsseltechnologien, Forschung, Entwicklung, also es gibt schon Möglichkeiten. Ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen wieder mehr in den Austausch gehen und auch ein bisschen auf die Wirtschaft schauen und hören, weil ich glaube, dass die Wirtschaft es einfach besser kann als der Staat. Bürokratie und Regelung schafft kein Wachstum, da bin ich zutiefst davon überzeugt. Und wenn die Regierung das erkennt, dass sie liefern muss und liefern kann vor allen Dingen, dann sehe ich gute Chancen. Wenn sie es nicht tut, ja, dann wird es für uns teuer, weil dann kommen höhere Belastungen, dann kommt vielleicht sogar eine Vermögensteuer, dann geht die Party flott weiter, das war beim Anstrich der Titanic, dann wird nochmal Shampoos ausgeschenkt und die Musik lauter gestellt, aber der Kurs bleibt auf den Eisberg und dann wird es bitter für die nachwachsenden Nachkommengenerationen und das ist ja auch das Thema, wir müssen auch finanzielle Nachhaltigkeit dafür sorgen, weil das sind ja unsere Kinder und Enkelkinder, die auch mal einen Rahmen brauchen, wo sie überhaupt noch Gestaltungsspielraum haben.
Also ich bin offen gestanden sehr skeptisch, weil was wir in unserem ganzen Gespräch ja sehen, dass und wir sind wirklich auch konzentriert und sind natürlich in einer Stunde nicht in der Lage, alle Felder abzudecken. Aber was wir schon in unserem Gespräch sehen, ist doch, wir haben in diesem Land kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und offensichtlich sind die politischen Eliten momentan nicht in der Lage, das Richtige umzusetzen. Sie haben ja vorhin schon auch das erwähnt. Ich meine, Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Es fehlt in der Bürgergeldkasse, es fehlt in der Rentenkasse, es fehlt in der gesetzlichen Krankenversicherung, es fehlt in der Pflegeversicherung und es fehlt jetzt auch in der Agentur für Arbeit. Man hat mal mit 4 Milliarden Euro gerechnet, jetzt ist ein Fehlbetrag von 8 Milliarden Euro da. Was wir erleben ist doch, und alle Reformen, sogenannten Reformbemühungen, alle Diskussionen, die ich erlebe, gehen in die Richtung immer weniger Leistungen für immer mehr Geld. Wie lange hält man das durch?
Es ist ja auf Pump. Also es wird nicht funktionieren. Ich meine, man muss einfach ganz klar sagen, du kannst nicht immer mehr umverteilen. Und wir haben das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft aus dem Auge verloren. Das ist Solidarität, aber auch Subsidiarität. Das heißt Eigenverantwortung. Wenn es eben so ist, Sie haben das Thema Bürgergeld angesprochen, wenn es eben für jemanden ist mit einem geringen Einkommen, in der Familie, mit 2 Kindern, deutlich attraktiver ist, nicht zu arbeiten, weil wir eine Vollkaskomentalität entwickelt haben, statt in Arbeit zu gehen, dann kann ich den Menschen, die das ausnutzen, wirtschaftsethischen Vorwurf machen, aber eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir müssen einfach Anreize setzen, dass sich Leistung wieder lohnt. Das heißt nicht, dass man Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, dass man denen nicht hilft, aber dass wir generell sagen, es ist vollkommen wurscht, ob du arbeitest oder nicht, der Staat zahlt alles, wir kümmern uns drum. Und dass man gleichzeitig aber sagt, die Leute, die jetzt arbeiten, ja, erstens gibt es keine Familienmitversicherung mehr von der Ehefrau, zweitens erhöhen wir das und wenn du jetzt noch pflegst, dann kürzen wir dir da auch noch die Rente. Das funktioniert nicht, das schafft Unfrieden. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir diese Rückbesinnung zu den Ursprungswerten, die mal Deutschland und Europa stark gemacht waren. Und das ist die soziale Marktwirtschaft. Das heißt aber, dass man auch arbeiten muss, dass man einen Job nachgeht und dass man sich auch ehrlich macht, dass man einfach nicht sagen kann, jeder kann jetzt mit 63 in Rente gehen oder mit 65, sondern dass man das wirklich, und das tut halt weh, ja, und dass man auch sagt, hey, das Rentenmodell, wie es jetzt ist, demografisch, können wir nur noch so weiterfahren. Also werden wir jetzt kapitalgedeckte Rente machen, du kriegst eine garantierte Rente vom Staat, wie in der Schweiz beispielsweise. Ja, und dann hast du die Möglichkeit, eine Betriebsrente, wenn man den Unternehmen mehr Geld lässt, aber optional, nicht Pflicht, und du sorgst selber vor. Wenn man das richtig kommunizieren würde, werden die Menschen das verstehen. Wenn die aber nur das Gefühl haben, man nimmt ihnen was weg und sie bekommen für diejenigen dann noch das Gefühl haben, die das alles bezahlen, sie kriegen immer weniger und nicht mehr, dann schafft man an beiden Seiten einen Unfrieden und das wird dann einfach nicht funktionieren. Und Professor Sinner hat mal gesagt, vielleicht sind wir noch nicht so weit unten angekommen, dass wir bereit sind, Reformen anzugehen, aber ich bin überzeugt, dass das früher oder später kommt. wir haben die Zahl 2028 genannt. Irgendwann wirst du nicht weiter in diese Schuldenorgie gehen können und irgendwann musst du dir überlegen, wie du da rauskommst. Und kann auch bei einigen Ländern von einem Staatsbankrott, auch solche Dinge muss man einfach mal ins Auge ziehen. Statt die Schulden dann umzuverteilen von Frankreich, von anderen Ländern auf uns, muss man überlegen, was können diese Länder selber tun, also auch wieder Subsidiarität, um rauszukommen. Griechenland hat es bewiesen, dass es geht, dass man ins Wachstum kommt, wenn man harte Reformen macht. Da sollte man halt mal ein bisschen mehr griechisch denken, statt, sage ich mal, sonst südländisch. Das wäre vielleicht auch so ein Anreiz.
Wir haben ja mit Steuern begonnen, Herr Jäger, und ich denke, wir sollten mit Steuern auch enden. Ich erinnere mich, dass vor guten 20 Jahren mal ein junger, hoffnungsvoller Politiker von einer Steuerreform, von einer Vereinfachung des Steuersystems sprach und da ein Bild hatte, nämlich den Bierdeckel. Dieser Politiker hieß Friedrich Merz, der allerdings nach seinen Lehr- und Wanderjahren bei BlackRock anscheinend nichts mehr davon weiß. Man scheint ihm diese Flausen des Bierdeckels gründlich ausgetrieben zu haben. Waren das nur Flausen? War der Bierdeckel eine Schnapsidee?
Nein, also der Bierdeckel ist eigentlich ein wunderbares Bild, aber ob das deutsche Steuerrecht, das passt ja weder auf den Bierdeckel, nicht mehr auf den Bierlaster. Das ist halt natürlich schwierig, weil wir auch das Thema der Einzelfallgerechtigkeit haben. Aber man muss auch da mehr Freiheit wagen. Auch eins der Grundprinzipien der Gründerväter der Bundesrepublik und auch von Europa. Ist machbar. Gucken Sie nach Estland mit einer Flat Tax. Ja, das ist machbar. Es setzt aber voraus, dass ich bereit bin, etwas zu ändern. Und das ist schwierig in Deutschland, weil es gibt immer irgendwelche Interessen, die dem entgegenstehen. Also das ist auch eine Frage des Lobbyings. Insofern die Zielsetzung von Friedrich Merz damals, das war ein Sinnbild, das Steuerrecht radikal zu vereinfachen. Das ist richtig.
Und wir sehen, dass wir mit diesem Thema noch lange nicht fertig sind. Also herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eine Steuerentlastung kann, wie es der Name sagt, nur Menschen entlasten, die auch Steuern zahlen. Und wenn halt die Hälfte der Einkommenslohnsteuerzahler nur 6% zum Aufkommen beitragen, kann ich diese Menschen nicht durch Steuersenkung entlasten. Und wenn dann die Politik schreit, ja, was haben dann die, die keine Steuern zahlen von der Entlastung, dann haben sie das Grundproblem noch nicht verstanden. Man muss die Steuerzahler entlasten. Das ist die Gruppe der Menschen, die Steuern zahlen. Das heißt nicht, dass sie im Gegenzug anderen auch etwas in gleicher Höhe geben muss. Und das ist eben so ein Thema, da müssen wir gesellschaftspolitisch auch mal hinkommen, dass man eben sagt, die Leistung lohnt sich. Und diejenigen, die Steuern zahlen, es gibt eine Grenze der Belastung. Und wenn halt heute der Facharbeiter schon einen Spitzensteuersatz zahlt und man diskutiert jetzt die höhere Besteuerung des sogenannten Reichen, wo dann jeder ganz schnell reich wird, dann war jeder Mittelständler, also wir haben ja viele Personengesellschaften, also nicht Firmen mit GmbH, AG und sonst was, sondern als Personengesellschaften. Und das sind alles welche, die eigentlich im Spitzensteuersatz dann sind. Das wird verkannt, dass 80% der Unternehmen als Personengesellschaften geführt werden. Dann läuft eben was schief. Und das ist halt jetzt unsere Aufgabe, Friedrich Merz dazu unterstützen, weil ich glaube schon, dass er im Kern das auch noch will. Aber so eine Befreiung ist natürlich auch schwierig. Eigenverantwortung tut auch manchmal weh. Risiko tut weh. Und wir müssen halt auch raus aus dieser Vollkasko-Mentalität, dass der Staat alles für uns regeln soll, weil es kostet dich das Wichtigste, das ist deine Freiheit. Und deswegen glaube ich schon, ist es wichtig, auch hier anzusetzen und den Leuten zu sagen, der Staat kann nicht alles regeln. Das ist eine Frage der Kernaufgaben des Staates. Da gehört Sicherheit dazu, Verteidigungsfähigkeit, sowas gehört dazu, auch Bildung. Aber der Staat muss nicht alles für uns regeln. Und wenn wir das aber erwarten, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann geht dem Staat trotz dieser Rekordsteuernahmen irgendwann immer wieder das Geld aus.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Steuerzahler schon bereits nicht der Meinung sind, dass der Staat alles regeln muss, weil sie ja auch wissen, dass für jede Regelung des Staates sie aufkommen. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal danken, Herr Jäger, es war sehr aufschlussreich. Also herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.